werden die Gläubigen durch die Taufe zur Gemeinde hinzugetan oder bei der Wiedergeburt? Diese Frage wird in diesem Vers nicht beantwortet. Die Antwort haben wir im letzten Vers dieses Kapitels. Dieser Vers sagt einfach, was geschah. Menschen kamen zum Glauben, weil sie das Wort, das Evangelium von Petrus mit Vertrauen aufnahmen und sie wurden getauft. Und das, da ist der Satz zu Ende. Und dann kommt ein zweiter Satz, der eine zweite Auskunft gibt. An jenen Tage wurden etwa 3000 Seelen hinzugefügt. Wie diese zwei Sätze zueinander stehen, sagt dieser Vers nicht. Aber was es darum ist, darüber gibt uns der letzte Vers im Kapitel Licht. Und da lese ich den zweiten Teil dieses Verses. Es ist ein längerer Vers, aber ich lese den zweiten Teil, der die Antwort gibt. Dort heißt es, das ist der letzte Satz im Kapitel, Apostelgeschichte 2, täglich tat der Herr, die dabei waren, gerettet zu werden oder im gerettet werden, zur Gemeinde hinzu. Das heißt, der Herr Jesus tut zur Gemeinde in Jerusalem hinzu. Er rettet Menschen und in diesem Moment, im gerettet werden, werden sie der Gemeinde hinzugefügt. Nun, das ist klar. Die Gemeinde besteht aus Christen. Und wenn man Christ wird, kommt man zur Gemeinde hinzu. Es gibt nicht zwei Arten von Gemeinden in der Heiligen Schrift. Die sogenannte Gemeinde am Ort und die allgemeine. Und zuerst wird man Mitglied in der Gemeinde Jesu und dann in der Gemeinde am Ort. Diese zwei Stufen kennt die Schrift nicht. In der Gemeinde in Jerusalem ist man in der Gemeinde in Jerusalem mit der Bekehrung, sagt dieser Vers. Und das wird dann auch so gehalten. In Kapitel 6 lesen wir von der Schar der Jünger, der Christen in Jerusalem. Und da merkt man, dass der Schreiber Lukas unter dieser Schar gerade die Gemeinde meint in Jerusalem. Das heißt, alle Christen in Jerusalem waren Gemeinde in Jerusalem. Getauft wurden also solche, die das Wort aufgenommen hatten und der Herr bereits gerettet und bereits in der Gemeinde hinzugefügt hatte. Also man ist schon Gemeindeglied und wird dann getauft. Man ist Gemeindeglied, weil man bekehrt war. Und mit der Bekehrung ist man nun dabei bei der Schar der Christen. Auch in Kapitel 11 merkt man, dass es der Herr ist, der zur Gemeinde hinzutut. Von einer Aufnahme lesen wir nichts im Neuen Testament, von einer Aufnahme der Gemeinde. Offenbarung 21, Vers 24 lesen wir. Den Text, Offenbarung 21, Vers 24, und die von den Völkern, die Gerettete sind, werden in ihrem Licht einhergehen, und die Könige der Erde tragen ihre Herrlichkeit und Ehre in sie ein. Was sind das für Völker und Könige? Das Wort im Grundtext bedeutet solche aus den Völkern, das heißt Heiden, wie Luther übersetzt, und da übersetzt er richtig, gut. Also die Heiden, allerdings, das Wort schließt auch Juden ein, sehr oft. Das heißt einfach Menschen aus den verschiedensten Völkern der Welt, die Christen geworden sind, die Gerettete sind, heißt es hier. Also alle Menschen aus allen Völkern, die gerettet worden sind, die kehren dort in diese Stadt ein, in das neue Jerusalem. Die werden in ihrem Licht einhergehen, in diesem Licht leben sie, das heißt im Licht Gottes und des Sohnes. das sind die aus den Völkern. Und was für Könige sind das? Das ist eine schwere Frage. Die Frage kann ich nicht genau beantworten. Manchmal nennt, gerade in der Offenbarung, nennt die Bibel die alle Christen Könige. Ob das hier anklingt, das könnte der Fall sein. Und die Könige der Erde tragen ihre Herrlichkeit und Ehre in sie. Wir sind geehrt worden als Kinder Gottes, wir sind Könige und Priester, und diese Ehre bringen wir mit. Wenn das nicht gemeint ist, wenn wirkliche Könige oder irdische Könige, wie wir sie kennen, gemeint sind, dann wiederum dürfen wir wissen, dass die Bibel dieses Wort König nicht nur von gekrönten Persönlichkeiten gebraucht, die als Könige bezeichnet werden, sondern überhaupt von Regierungshäuptern, die werden auch Könige genannt, ob sie Könige genannt wurden oder nicht. Aber die Bibel nennt sie so, besonders auch in der Offenbarung. Und dann könnten wir an gläubige Könige denken, und die Schar dürfte nicht klein sein. Gott sei Dank hat das Evangelium nicht nur die untere Schicht, wie Paulus das andeutet, wo viele Christen herkommen, 1. Korinther 1, sondern auch Adlige und auch Könige erfasst. Die Frau von Chiang Kai-shek, Madame Chiang Kai-shek, war ja Gläubige. Ob ihr Mann wirklich Christ war, ist noch eine Frage, aber sie war eine eifrige Christin. Und sie soll gesagt haben, sie sei so dankbar, dass es nicht hieße, keine Vornehme, sondern wenige. Das heißt, sie war nicht ausgeschlossen, und sie war dankbar, dass sie als Adlige auch dem Herrn Jesus gehören durfte. Ich denke persönlich, dass solche, die in dieser Welt ein Ehrenamt trugen, Könige und Oberhäupter waren und dem Herrn Jesus dienten, und es sind solche gewesen, der englische Premierminister Gladstone zum Beispiel, ein feiner Christ. Ich könnte da eine kleine Geschichte erzählen von ihm, aber die Zeit läuft uns davon. Aber es hat solche Männer, bibelgläubige Christen, und waren Oberhäupter von Ländern. Und ich kann mir vorstellen, die werden hineinkommen in den Himmel, in das neue Jerusalem, und ihre Kronen gleichsam ablegen, ihre Herrlichkeit hingeben. Es war ja alles verliehene Herrlichkeit, nicht wahr? Gott verleiht Ehre und Herrlichkeit und Ruhm. Und das werden sie Gott ganz zuschreiben und alles abgeben an ihn. Es wird erzählt von einem König in England. Es war ein Treffen von Persönlichkeiten mit dem König. Und diese Persönlichkeiten haben ihn geehrt, vielleicht mit Verbeugung und so weiter. Und dann hat er das abgetan. Verhaltet euch nicht so, ich bin nicht Gott. Ja. Sie sollten also ihn nicht so sehr ehren. Dabei antwortete einer von ihnen und sagte, Majestät, dass sie nicht Gott ist, das ist klar. Wenn sie Gott wären, dann hätten wir uns ganz aufs Angesicht oder wären wir in die Knie gegangen, ja. Das war auch ein gutes Wort. Offenbarung 22, Vers 5. Und sie werden regieren. 22, 5. Sie werden als Könige herrschen in alle Ewigkeiten. Über wen werden sie regieren? Ja, das ist immer wieder die Frage. Sie müssen über niemanden regieren. Könige in der Schrift sind vor allem Menschen, die sich selbst beherrschen können. Es gibt ein gutes Wort im Sprüche. Es ist besser, sich selbst zu beherrschen, sich selbst im Zaum zu halten, als eine Stadt einzunehmen, also König über eine Stadt zu sein. König sein im Evangelium heißt vor allem, als König dazustehen, als ein Herrscher über sich selbst. Und man stelle sich einmal vor, alle Bewohner des Himmels werden Könige sein. Sie müssen über niemanden herrschen. aber sie haben königliche Würde und sie herrschen in einem gewissen Sinne über die Engel, das ist klar, vielleicht ist das gemeint. Aber vor allem stellen sie die Gnade Gottes dar, die geherrscht hat nach Römer Kapitel 5 in ihrem Leben. Sie tragen Königspersönlichkeit. Offenbarung 3, Vers 5. Wann wird unser Name in das Buch des Lebens geschrieben? Es gibt verschiedene Bücher des Lebens. Und es gibt verschiedene Zeiten des Schreibens. Die Bibel kennt das Buch der Lebenden, der leiblich Lebenden. Das ist ein Bildwort. Das muss man nicht notwendigerweise materiell auffassen. Gott ist ja Geist und die Engel sind Geister. Aber es ist ein Bildwort, ein Bildausdruck. Die Zahl derer, die leben, die hätte man in ein Buch eintragen können. Und die Zahl der Lebenden sind die Leute, die in der Welt leben. Und wenn Gott jemanden tilgt aus diesem Buch, dann stirbt er. Das heißt, er ist nicht mehr unter den Lebenden. Wenn jemand unter den geistlich Lebenden ist, im Buch des ewigen Lebens, dann ist sein Name dort gleichsam eingetragen. Gott weiß, wer seine Kinder sind. Und die stehen gleichsam in seinem Buch. Er kennt alle Namen, die stehen in seinem Buch. Wann sind sie Christen geworden? Wann sind sie in dieses Buch eingetragen? Als sie Christen wurden. Dann gehörten sie zu der Schar der Neulebenden. Dann sind sie gleichsam eingetragen, denn dann haben sie Leben bekommen. Aber in einem anderen Sinne stehen sie gleichsam schon wegen der Voraussehung Gottes im Buche des Lebens, weil Gott von Ewigkeit her weiß, wer seine Kinder sein werden. Und von daher kann man sagen, weil er im Voraus weiß, wer sich bekehren wird, kann man sagen, die sind dann schon in einem gewissen Sinne ins Buch des Lebens eingetragen. Ich denke, das Problem liegt eher darin, dass wir uns das zu materiell vorstellen. Nicht, dass kein Buch sein müsste, aber vielleicht ist da ein Buch. Aber das ist nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache ist, dass es Lebende gibt und dass es Tote gibt. Und man kann abfallen und aus dem Leben verschwinden. Und natürlich ist der Name dann weg. Ja? Er ist nicht mehr, diese Person ist nicht mehr unter den Lebenden. Leiblich sterben wir und auch geistlich können wir sterben oder abfallen. Und dann ist man aus dem Buch des Lebens getilgt. Es war eine Frage, auch die hatte ich wohl übersehen am Sonntag, zu Rahab. Und ich nehme an, es ging um ihre sogenannte Notlüge. Vielleicht ging es auch um die Bezeichnung Hure. Ich will aber beide Fragen versuchen zu beantworten. Die Bibel bezeichnet Rahab als Hure, auch nachdem sie zum Glauben an den lebendigen Gott gekommen ist. Das ist einfach eine Bezeichnung, diese Person, die eine Hure war. Sie hat natürlich aufgehört zu Huren. Aber dieses ist die Frau, sie trägt einfach diese Bezeichnung, damit wir wissen, um wen es sich handelt. Von ihrer Geschichte, nachdem sie zum Glauben gekommen ist, wissen wir sehr wenig. Deshalb bleibt diese Bezeichnung, weil sie das war, bis sie zum Glauben kam. Das muss uns also nicht Mühe machen. Die Notlüge, das ist eine schwierige Angelegenheit. Wir müssen aber bedenken, dass die Schrift das nicht für gut heißt. Die Schrift heißt nicht ihre Notlüge für gut, sondern ihren Glauben. Wie sie diesen Glauben zum Ausdruck brachte, das mag nicht immer richtig gewesen sein. Aber wir müssen bedenken, dass sie vom Heidentum kommt, ihre Lebensweise ist nicht göttlich, und sie hat gehört vom Gott Israels und jetzt nimmt sie diese Männer auf und dadurch zeigt sie ihr Vertrauen in diese Kunde, die aus Ägypten gekommen ist, von diesem Volk, das befreit wurde, die Nachricht von den Plagen und so weiter. Das hat diese Leute schon längst erreicht und sie zittern, ob dem, das ihnen widerfahren kann. Und sie ist reumütig und nimmt diese Männer auf und beschützt sie auch. Aber genau wie junge Christen normalerweise, jetzt müssen wir realistisch sein, wenn das Heiligungsleben ein Wachstum ist, dann ist es doch, liegt es doch auf der Hand, dass wir am unheiligsten sind, wann wir uns bekehrt haben, nicht wahr? Und wir sind nicht vollkommen, dann schon am wenigsten. Und wenn diese Frau ihren Glauben auf diese Art und Weise mit einer Notlüge zum Ausdruck gebracht hat oder eine Notlüge gebraucht hat, um ihr Vertrauen zu zeigen, dann müssen wir nicht das als Beispiel gebrauchen. Leider gebrauchen viele Christen heute das als Beispiel. Die Schrift heißt das nie gut, wenn gelogen wird. Allerdings müssen wir uns auch fragen, ob etwas eine Lüge ist oder nicht. Nicht alles, was uns als Lüge scheint, muss schon eine Lüge sein. Da müssen wir die Schrift kennen. Eine weitere Frage, und das ist wohl die letzte. Wie verhält es sich mit Männern, die entschieden für Gott da waren, aber dann abfielen, wie zum Beispiel Gideon, der in den der Abgötterei verfiel, und Salomo, der ebenfalls ein miserables Bild darstellte in späteren Jahren? Das ist schwer zu sagen. Wer wirklich hinüberkommt in die Ewigkeit, ins Paradies, in den Himmel, das entscheidet Gott, das ist schwer für uns oft zu sagen. Genau wie es schwer ist für die Ärzte zu wissen, genau wann man gestorben ist oder nicht. Die wissen das bis heute noch nicht. Tun sie schwer mit dieser Frage. Die einen behaupten, dann ist der Tod, und die anderen sagen, dann ist der Tod. Er sieht wie ein Toter aus, aber man weiß es nicht genau, wann. Und wir wissen nicht genau, wann jemand wirklich abgefallen ist. Wir haben die Pflicht, nach dem zu handeln, was uns vor Augen steht. Johannes sagt, ich sage nicht, dass man beten muss für einen solchen Leuten, für einen solchen. Aber er verbietet es wohl auch nicht. Ob Gideon wirklich abgefallen ist, er ist auf der Liste der Glaubensmänner in Hebräer 11, aber die Frage ist immer noch, meint die Schrift könnte seinen Glauben, als er gut stand, hochhalten, aber damit noch nicht sagen, dass er nicht abgefallen wäre. Das kann ich nicht, ich weiß es nicht. Salomo ist dort nicht aufgeführt. Es sind viele Männer nicht aufgeführt, die aber gottesfürchtig waren. Wie Salomo schließlich gestorben ist, wissen wir nicht. Man sollte also vorsichtig sein, hier zu schnell Schlüsse zu ziehen, aber doch sich warnen lassen, das tut die Schrift schon, auch mit Salomo. Ja, das sind die schriftlichen Fragen. Ich hoffe, ich habe jetzt keine übersehen. Wenn jemand noch eine dringende Frage hat, bin ich bereit.
Ja.
Nein. Keine Bedeutung bei Gott, nein. Sie ist auch keine Taufe. Es sei denn, das Kind untergetaucht wird, wie zur Zeit der Reformation und vor dem, und in Russland ebenfalls. Die orthodoxe Kirche tauft die Kinder durch Untertaufe, ja? So viel ich weiß. Ist euch das nicht bekannt? Nicht alle? Gibt es da auch schon die Besprengung? So viel ich weiß, praktizierte die orthodoxe Kirche die Untertaufe. Ich nehme an, dass für deshalb der Baptismus so florieren konnte, weil das kein Problem war, die Untertaufe als solche. Im Westen war das eher ein Problem. Aber zur Reformationszeit war die Untertaufe eine sehr verbreitete Form der Kindertaufe. Die Königin Elisabeth, Tochter von Heinrich dem VIII., der die Reformation einführte in England, wurde als Kind untergetaucht. Das Kind von Melanchthon wurde durch Untertaufe getauft. Ich habe ein Bild, das einer der Künstler aus jener Zeit gezeichnet hat, hinterlassen hat von der Taufe von Melanchthons Kind. Und da sieht man noch, dass das Kind, dass man hält es gerade oberhalb eines großen Beckens und es trieft noch geradezu von Wasser. Man merkt, es war untergetaucht worden. Und es dürfte Buggenhagen dürfte es gewesen sein, der kommt nach Dänemark und ist entrüstet über die Art und Weise, wie die Pfarrer dort die Kinder taufen. Sie machen es sehr leicht und besprengen sie einfach. Offensichtlich ist er gewohnt, dass sie untergetaucht werden. Luther selbst schreibt zu Römer Kapitel 6, wenn wir unter das Wasser getaucht werden, in der Taufe. Offenbar ist auch er als Kind untergetauft worden. Die Untertaufe hat sich sehr lange gehalten, als wenn man die Kindertaufe einführte. Aber auch dann hat sie, nun, sie hat ihre Bedeutung in der Form, das ist klar, aber sie hat keine Bedeutung für das Kind, keine Heilsbedeutung. Für uns hat sie eine rückblickende Bedeutung und auch eine vorwärtsblickende Bedeutung. Rückblickend sagen wir, ich bin mit Christus gestorben, begraben, auferstanden und in der Gegenwart heißt das, ich bezeuge, ich möchte für ihn leben und nach vorn blickend, ich will nie mehr zurück. Das ist die Bedeutung, aber die Kindertaufe hat keinerlei Heilswert, wenn das die Frage war. Man kann sich auch nicht auf sie berufen, als sei man getauft. Auch Christen, die vor ihrer Bekehrung untergetaucht waren, gelten nicht als getauft, nach Galater Kapitel 3. Nur wenn man nach der Bekehrung untergetaucht war, gilt man nach der Heiligen Schrift als getauft. Ja, ich denke, wir können damit abschließen. Vielen Dank für eure Geduld. Und ich wünsche euch viel Freude am Bibelstudium, am Forschen. Tauscht eure Fragen ruhig aus, studiert zusammen und vielleicht könnt ihr anderen helfen mit ihren Fragen.